Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute von und mit Pro Regenwald. Die Lage ist ziemlich offensichtlich, die Klimakrise ist seit mindestens 50 Jahren bekannt, ohne dass Maßnahmen getroffen worden wären, die die Welt vom Kurs auf eine erhebliche Klimaerwärmung abgebracht hätten. Im Gegenteil, der weltweite CO2-Ausstoß hat sich seit 1990 um 50% erhöht. Wir haben in einer der vergangenen Sendungen hier beim Ökomagazin Rainbow von Pro Regenwald schon diskutiert, warum sich Gesellschaften und die Politik so schwer tun, auf die Bedrohung eine angemessene Antwort zu finden. Und nicht nur wir stellen uns diese Frage. Die letzte Generation ist derzeit regelmäßig in den Schlagzeilen durch Blockaden im Straßenverkehr, Aktionen in Museen, das Ankleben an Kunstwerken und auf Straßen wollen sie die Regierung zum Handeln bewegen. Sie stehen durch ihre Aktionen aber auch in der Kritik. Wie weit darf Protest gehen? Welche Mittel sind gerechtfertigt und nützen die Aktionen überhaupt ihrem Ziel? Darüber spreche ich heute mit Lina, einer Aktivistin der letzten Generation. Nach One Works Better von Claire Bowen und Sam Palladio geht es los. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir wollen heute über die dringende Notwendigkeit zum Handeln sprechen angesichts der sich verschärfenden Klima- und Biodiversitätskrise. Zu Gast ist dazu Lina, Aktivistin bei der letzten Generation. Hallo Lina, bevor wir über die Aktionen und Forderungen der letzten Generation sprechen, kurz zu dir. Was hat dich motiviert, dich für Klimaschutz zu engagieren und dich der letzten Generation anzuschließen?
Bei mir war das so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Events. Also ich habe schon irgendwie so eine leichte Unruhe immer verspürt, so seit ich mein Studium angefangen habe. Davor habe ich mich natürlich auch schon mit Umweltschutz sehr beschäftigt, aber durch mein Studium habe ich gemerkt, es sind so viele Lösungsvorschläge, die der Politik vorliegen. Es wird so viel geforscht, es gibt so viele Errungenschaften, aber sie werden halt einfach nicht umgesetzt. Und das hat mich immer schon ein bisschen nervös gemacht oder so Unverständnis hervorgerufen, weil ich gemerkt habe, okay, das, was die Wissenschaftler erforschen, kommt irgendwie nicht bei der normalen Bevölkerung oder in der Politik an. Und das hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen frustriert. Und dann kam dazu, dass ich eine Ausstellung besucht habe in Münster. Die Ausstellung hieß Nimmersatt und ging um grünen Kapitalismus. Und ich habe mir alles durchgelesen. Und ich bin da rausgestolpert und mir war richtig schlecht. Das war das erste Mal, wo ich das so nicht nur rational verstanden habe, was hier eigentlich schief geht, sondern wirklich das so gefühlt habe. Und ich saß im Zug und habe aus dem Fenster geguckt und es hat mich wie ein Schlag getroffen. Ich habe gemerkt, so, ich muss jetzt aktiv werden. Davor war ich auf Fridays for Future Demos zu finden oder habe mich versucht, bei Greenpeace zu engagieren. Dann kam Corona und ich habe irgendwie nicht da so einen Anschluss drin gefunden und meinte dann in dem Moment aber, ich muss jetzt alles daran setzen, irgendwie aktiv zu werden. Und dann hat mir eine Freundin davon erzählt, von der letzten Generation, wo sie zu einem Aktionstraining geht. Und ich war gleich hellhörig geworden und meinte, oh, kann ich bitte irgendwie mir auch den Vortrag anhören? Kann ich da mitkommen? Und ja, habe ich mir den Vortrag angehört, habe das Aktionstraining 2 Tage später mitgemacht und 2 Tage später saß ich dann mit auf der Straße, weil ich endlich was gefunden habe, wo ich gemerkt habe, okay, das hat richtig Potenzial.
Du hast gesagt, was eigentlich wissenschaftlich schon belegt ist und was bei der Politik eigentlich längst ankommen sollte. Aber kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie die Situation ist und warum die Politik eigentlich so dringend handeln müsste?
Ja, wir sehen ganz klar, dass wir eigentlich genau wissen, auf was wir gerade zusteuern. Also die Politik hat ja wissenschaftliche Berater, selbst Antonio Guterres, der Generalsekretär der UN, der sagt ganz klar, wir rasen mit 180 in eine Klimahölle. Mit dem Fuß auf dem Gaspedal, mit dem Kurs, den die Regierung gerade weiter so führt. Und das ist so absurd, dass wir eigentlich durch die Hochrechnungen wissen, dass jetzt gerade in diesem Moment 3,5 Milliarden Menschen in Regionen leben, die bald unbewohnbar sein werden. Und diese Menschen werden da ja nicht bleiben. Die werden fliehen. Wir haben eine riesige Menschheitskrise des Verdrängens und eine riesige Biodiversitätskrise. Und wir sind so gut, das zu verdrängen und zu ignorieren, einfach weil wir einfach an diesem Kurs weiter so festhalten wollen. Und jetzt in Bezug auf das Nichthandeln der Regierung. Es ist ja so, dass es ja auch die Mehrheit in der Bevölkerung gibt, schon so einfachste Maßnahmen einzuleiten. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist für mehr Klimaschutz und 82% der ganzen Bevölkerung sagt ja auch, dass es mehr Handlungsbedarf in der Politik gibt in Bezug auf Klimaschutz. Und es ist doch ein riesiges Demokratiedefizit, was wir hier gerade vorfinden, wo den Wissenschaftlern nicht zugehört wird, wo es nicht ausreicht, wenn 1,4 Millionen Menschen bei Fridays for Future auf die Straße gehen und die Politik dazu auffordern zu handeln. Und ja, wir sehen jetzt gerade diesen zivilen Widerstand als letzte Art des Protests, als letztes Aufbäumen, um die Politik noch zum Handeln zu bewegen.
Warum habt ihr euch gerade für die Protestform, die ihr jetzt gewählt habt, entschieden? Habt ihr da unterschiedliche Sachen diskutiert? Also warum gerade das Ankleben auf Straßen, Kunstwerken?
Ziviler Widerstand als solches ist historisch gesehen eine sehr alte Protestform. Also man hat sich schon bei vielen Widerstandsbewegungen gesehen, wie zum Beispiel bei der Frauenrechtsbewegung oder bei der Bürgerrechtsbewegung. Es gibt auch viele deutsche Beispiele, zum Beispiel Helgoland oder in der DDR. Also es ist nichts Neues, aber es ist halt eine Protestform, die sehr weit am Ende erst, oder auf die zurückgegriffen wird, erst sehr weit am Ende, wenn alles andere nicht den nötigen Erfolg gebracht hat. Also wir haben ja gesehen, spätestens seit dem Club of Rome wissen wir eigentlich, auf was wir dazu steuern und was wir machen müssen. Der IPCC, der bringt jedes Jahr neue Panels raus, wie wir sozusagen das noch ändern können mit der Energiekrise, was wir machen müssen, so. Also die Lösungsvorschläge liegen ja da. Und wir haben demonstriert, wir haben auch vor den Regierungsgebäuden demonstriert, wir haben Ölpipelines abgedreht. Es gibt Gruppen, die halt die Infrastruktur fossiler Energien massiv stören. Und all das hat nicht den nötigen Erfolg gebracht, um die Politik zum Handeln zu bringen, weil wir immer ignoriert wurden. Und diese Straßenblockaden, die können einfach von der Politik nicht mehr ignoriert werden, weil dieser Protest in die Mitte der Gesellschaft getragen wird und für so viel so konstruktive Spannung in der Gesellschaft sorgt, dass sich alle da am Abendbrottisch unterhalten und die Politiker immer und die PolitikerInnen immer weiter dazu befragt werden. Sie müssen dazu Stellung beziehen, alle müssen Stellung beziehen, auch das Gericht, und das ist ein Riesenapparat, der da gerade angestoßen wird, und deswegen diese Art des Protests mit auf der Straße sitzen und für eine größtmögliche Störung sorgen.
Abgesehen von der Störung, was sind eure konkreten Forderungen an die Bundesregierung? Also was soll jetzt konkret umgesetzt werden?
Mit unseren Forderungen richten wir uns immer an die Politik und an politische Gegebenheiten in diesem Moment. Und das sind Babyforderungen. Also 9-Euro-Ticket oder ein Tempolimit von 100 Kilometer auf den deutschen Autobahnen. Das sind Forderungen, die halt über Nacht einsetzbar wären und die massiv CO2 einsparen würden. Natürlich wissen wir, dass diese Forderungen nicht ausreichen, um das Klima zu schützen. Aber es sind halt einfach die einfachsten Forderungen, wo es eigentlich unverständlich ist und komplett absurd, dass die Regierung sich diesen noch nicht angenommen hat, wenn sie sagt, ja, wir tun ja schon alles Mögliche, um das Klima zu schützen. So, nein, tut sie nicht. Sie zeigt sich immer wieder in ihrem Versagen, in ihrer Klimapolitik, wenn sie nicht die einfachsten, überfälligsten Maßnahmen endlich angeht und umsetzt. Genau, und das sind unsere Forderungen, die wir auch immer auf Transparenten mit dabei halten, die wir auch klar an die Politik weiter stellen, für die es eigentlich auch schon Mehrheiten in der Bevölkerung gibt. Und das soll diese Absurdität zeigen.
Und du hast jetzt selbst Babyforderungen genannt. Da hört ihr auch Stimmen, sei es von Menschen, die euch begegnen, ich würde es auch annehmen, zum Teil von Umweltschützern oder NGOs, dass eure Forderungen eigentlich zu lasch sind oder dass die weitergehend sein müssten?
Klar, also uns ist auch sehr bewusst, dass das halt nur die ersten und einfachsten Maßnahmen sind. Wir wollen viel mehr. Das ist sozusagen, es soll ein Sprungbrett sein, um uns sozusagen den Spielraum zu öffnen für das, was danach kommt. Wir wissen, dass wir unsere Gesellschaft komplett umbauen müssen und unsere Wirtschaft komplett umbauen müssen. Wir brauchen eine Art Überlebenswirtschaft und wir brauchen BürgerInnenräte, wo Leute zusammenkommen und nach Lösungsvorschlägen zu gemeinsam diskutieren und sie der Politik vorlegen, und die müssen dann auch umgesetzt werden. Also wir wissen, dass das nur einfachste Forderungen sind, die halt ja total überfällig sind. Aber natürlich wollen wir viel, viel mehr, und das steht dahinter. Aber man muss erstmal am Anfang einfache Forderungen haben, die auch ein Erfolgsversprechen zeigen. Also wenn die Forderungen umgesetzt werden, können wir der Gesellschaft zeigen, so, hey, es bringt was, wenn wir hier massiv in den Widerstand gehen. Wir haben es erreicht, wir haben es geschafft, die Forderungen wurden umgesetzt. Und wenn diese Forderungen nicht umgesetzt werden, dann zeigt der Gesellschaft, die Politik ist handlungsunfähig, die einfachsten Maßnahmen umzusetzen. Und das zeigt dieses Paradox oder in die Richtungen. Also man braucht ein klares Ziel, damit die Leute sich auch vorstellen können. Wenn wir wie bei Fridays for Future an den Schild hochhalten würden mit mehr Klimaschutz. Was ist mehr Klimaschutz? Das ist noch zu abstrakt. Natürlich ist das ein riesenkomplexes Thema, aber man muss es runterbrechen auf einzelne, sehr greifbare, erfolgsaussichtbare Forderungen.
Angenommen, ihr hättet jetzt in absehbarer Zeit Erfolg mit euren zwei Forderungen und die würden umgesetzt werden. Wie würde es dann weitergehen? Also was wären dann die weitergehenden Forderungen oder was müsste dann zusätzlich noch passieren? Aber du sagst ja selber eigentlich schon, dass die Forderungen noch nicht ausreichen würden.
Also wir kommunizieren der Politik ganz klar, dass wir unseren Protest zunächst einstellen werden, sobald diese Forderungen übernommen werden und umgesetzt werden. natürlich darf sich die Politik darauf nicht ausruhen. Wir brauchen so viel mehr und es ist so dringlich für unser aller Überleben, für das Überleben der Gesellschaft und der Demokratie, dass wir weitergehen, dass wir endlich uns eingestehen und dass wir Klartext reden und dass wir aufhören, beschönigende Worte für diese Klimakatastrophe zu benutzen. Wir müssen weitergehen und deswegen darf sich die Politik da nicht ausruhen. Wir würden uns so sehr wünschen, wenn einfach ernsthaft mit der Gesellschaft geredet wird und ihnen ernsthaft gesagt wird, es tut uns leid, wir haben die Energiewende vor 10 Jahren verpasst. Wir rasen in diese Klimahölle weiter hinein und wir werden jetzt alles daran setzen, dass wir das gemeinsam schaffen. Und dafür setzen wir jetzt die Rahmenbedingungen. Und das ist ja das, wo wir am Ende drauf abzielen.
Wir haben gehört, was eure Forderungen an die Bundesregierung sind und dass sie eigentlich noch nicht weit genug gehen. Wie die Reaktion der Regierung auf die Forderungen ausfällt, hören wir von Lina nach Happy Christmas von John Lennon.
Lora ist Freiheit on Air.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und am Wochenende hast du frei.
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Bruch Regenwald. Ich spreche heute mit Lina von der letzten Generation über ihre Proteste und Forderungen. Lina, du hast gerade schon gesagt, dass eure Forderungen nach einem 9-Euro-Ticket und einem Tempolimit von 100 längst nicht ausreichend sind, aber ein erster Schritt sein können. Hast du denn den Eindruck,
dass eine konstruktive Auseinandersetzung mit euren Anliegen stattfindet? Man hat, wenn man drüber liest oder auch im Fernsehen sieht oder hört, den Eindruck, dass sowohl medial als auch politisch eher über Themen wie Präventivhaft, Verschärfung von Strafrecht oder Gefahrenabwehr diskutiert wird und weniger über die Klimakrise an sich oder das Nichthandeln der Bundesregierung.
Wenn man unseren Protest gerade mit anderen Protestbewegungen vergleicht, dann sieht man ganz klar, dass zum Beispiel Fridays for Future auch dieselben Schritte durchlaufen hat. Am Anfang wurden die Schülerinnen und Schüler wurden als radikal bezeichnet. Sie gehen nicht mehr zur Schule. Es kann doch nicht sein, dass jetzt sich der Bildung entziehen. In einigen Bundesländern wurde sozusagen überlegt, ob sie dafür Strafen aushängen sollen. Und da wurde am Anfang auch nicht über das Klima geredet. Und wenn du heute die Leute fragen würdest, dann würden die sagen, ja, mach doch sowas wie Fridays for Future, die haben die Leute hinter sich vereint. Das ist doch toll. Alle Leute haben vergessen, dass es da am Anfang genauso holperig und schwierig angelaufen ist, wie jetzt bei uns. Und das wissen wir auch. Und aus der Protestforschungsrichtung her wissen wir, dass dieser Protest gerade funktioniert. So, natürlich wird erstmal über den Protest an sich gesprochen, weil Protest ist kein Protest, wenn er nicht erstmal stört und wenn er den Alltag unterbricht. Und deswegen haben wir die Hoffnung, dass wir das beschleunigen können, dass die Leute sozusagen irgendwann verstehen, okay, jetzt lass uns doch über das Thema reden. Es ist so wichtig, dass Leute sich dafür dem Ärger auf der Straße aussetzen, dass Leute dafür ins Gefängnis gehen, jetzt sogar auch über Weihnachten. Leute sitzen einfach im Gefängnis, weil sie gesagt haben, so, sie können nicht zu Hause ein friedliches Fest weiter fortführen, wenn die Welt am... Das hört sich immer so apokalyptisch an, aber wenn die Welt am Untergehen ist. Und das hört sich für uns nur so apokalyptisch an, weil es hier noch nicht die vollste Realität ist, die wir hier mitbekommen. Aber ein paar Ländergrenzen weiter drüben, da bekommen die Menschen das mit. Und wir haben jetzt Solidarität aus Pakistan, aus den überfluteten Regionen bekommen, weil die Menschen sehen, stehen Menschen endlich auf und setzen sich dafür ein, dass wir klimapolitisch jetzt noch das Ruder rumreißen. Und da müssen wir hin. Und wir hoffen einfach, ja, dass die Menschen das schnell verstehen, dass wir da nicht aus Eigeninteresse sitzen, sondern dass wir für alle da auf der Straße sitzen und dafür auch Risiken in Kauf nehmen.
Wie ist so generell die Reaktion auf euch oder auch gerade wenn ihr bei Aktionen seid, erfahrt ihr da eher Zuspruch oder eher Ablehnung?
Und das ist immer super, super unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wo genau man ist, ob viele Passantis vorbeikommen und sich das angucken. Was in den Medien am meisten durchkommt und was natürlich am lautesten sind die Stimmen der GegnerInnen und Gegner, die halt rumbrüllen und uns beschimpfen, weil dann werden wir getreten oder mit Wasser überschüttet. Also das ist echt überhaupt nicht angenehm. Wir würden den Protest liebend gerne sofort einstellen. Aber gleichzeitig hat man auch immer wieder die Momente, wo Leute vorbeifahren und klatschen und mit dem Fahrrad anhalten. Manche Leute setzen sich sogar manchmal dazu, kommen mit uns ins Gespräch. Manche Leute gucken einfach nur am Rand. Es ist super divers und super unterschiedlich. Und ja, das sind halt diese Momente, wenn Leute sich bei dir bedanken oder sich dazusetzen, die dir zeigen, so, man ist nicht alleine. Das sind halt halt die leiseren Stimmen. Das ist diese Gruppe der Gesellschaft der stummen Befürworter. Und sonst würde dieser Protest auch nicht funktionieren. Wir versuchen ja letztendlich auch nur eine kritische Masse in der Gesellschaft zu erreichen. Diese kritische Masse muss vehement Widerstand leisten. Und das kann diesen sozialen Kipppunkt anstoßen, wenn es dann eine Bevölkerungsgruppe gibt, die stumme Befürworter sind. Und man wird nie alle Menschen überzeugen können. Das ist uns ganz klar bewusst. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber so funktioniert es leider halt nicht. Genau, das hält sich halt so in der Waage. Und wenn man da beschimpft wird oder sich da diesen Stresssituationen aussetzt, man weiß ja auch ganz genau, wofür man das macht und dass man ja auch für die Menschen, die da im Stau stehen, am Ende auf der Straße sitzt.
Also es ist schon so, dass ihr auch den Eindruck habt, dass ihr Menschen mitnehmt und dass ihr nicht als letzte Generation gegen alle steht.
Also wir sind ja alle die letzte Generation vor den Kipppunkten. Und wir können es jetzt noch schaffen, massiv umzulenken, um halt nicht diese Kipppunkte im Klimasystem zu erreichen. Und das erkennen immer mehr Leute. Wir sehen, dass der Widerstand extrem wächst, auch wenn man das auf der Straße nicht bemerkt, wenn das überwiegt, dass Leute uns anbrüllen oder dass das ist, was die Leute mitbekommen. Aber wir sehen, dass der Widerstand wächst. Also Anfang diesen Jahres waren wir gerade mal 30 Menschen auf der Straße und dann im Frühjahr schon 150, 200. Und jetzt waren wir in Berlin und haben gemerkt, so, es kommen immer mehr Leute dazu. Wir sind jetzt schon über 500 an die 700. Und man sieht ja, was man mit relativ wenig Menschen für eine riesige Störung erzeugen kann und auch riesigen Druck am Ende letztendlich auf die Regierung. Ja, und wir sehen, dass es jetzt halt weiter wächst und wir hoffen, dass irgendwann dieser Punkt halt erreicht ist, der uns am Ende diesen nötigen Druck bringt, um die Regierung zum Handeln zu bringen, damit die unser aller Lebensgrundlage schützt.
Was entgegnet ihr dann denen, die, auch die Stimmen sind häufiger zu hören, dass euer Protest an sich nichts zum Klimaschutz beiträgt, sondern eher die Menschen vergrault oder gegen die Sache aufbringt?
Also erstmal verstehen wir, wenn die Menschen sauer sind und gereizt und irgendwie auch verzweifelt, und wir verstehen das. Also ja, die haben da auch unser Mitgefühl. So, wir können das sehr gut verstehen. Das einmal dazu. Und gleichzeitig, wenn die Menschen sagen, wir vergraulen Menschen, die vorher für den Klimaschutz waren und jetzt nicht mehr, weil wir da sitzen, da muss man sich das einmal so logisch gesehen auseinandernehmen, weil es ergibt logisch gesehen keinen Sinn, dass wenn man sagt, okay, ich bin jetzt umweltfreundlich in meinem Alltag, ich kaufe hier nur noch unverpackt ein, ich möchte mir jetzt ein E-Auto holen und keinen Dieselverbrennungsmotor, ich möchte Energie sparen. Oh, aber die nerven mich da auf der Straße? Nö, jetzt hole ich mir wieder einen Diesel, so das geht doch gar nicht so. Den zeige ich jetzt richtig so. Das ergibt nicht so richtig so einen Sinn. Und wenn man sich einmal mit unserem Protest und unseren Forderungen auseinandersetzt oder wenn man sich mit der Klimakatastrophe auseinandersetzt, also wir setzen uns ja für das Überleben ein und dafür nehmen wir es in Kauf, dass wir das Wohlleben der Menschen sozusagen unterbrechen. Und wie gesagt, es tut uns sehr leid. Aber wenn Leute sagen so, ja, ich finde es auch nicht gut, wenn da Leute in Pakistan ertrinken, ich finde es auch nicht gut, wenn meine Oma hier in Hitzetod stirbt und ich gebe alles da rein, dass das nicht passiert in Zukunft und dass meine Kinder auch ein lebenswertes Leben haben. Aber jetzt bin ich so genervt von den Klimaprotestanten, jetzt ist mir das alles egal. Jetzt lehne ich mich zurück und jetzt werde ich sehen, wie wir hier alle am Ende brennen oder hinfluten oder ertrinken. Also das ist jetzt so überspitzt, aber logisch gesehen ergibt dieses Argument keinen wirklichen Grund. Also da sieht man eigentlich wieder, dass Leute den Protest nutzen, um irgendwie ihren Ärger darauf zu projizieren die Verdrängung weiter zu befeuern und eine Grundlage zu geben.
Ihr argumentiert häufig, dass durch die Klimakrise die Zukunft des Menschen auf dem Spiel steht. Es ist ja aber nicht nur menschliches Überleben in Gefahr. Welche Rolle spielen bei euch oder in euren Forderungen das Artensterben, wo ja tagtäglich 150 Arten durch menschliches Handeln bedroht sind oder aussterben?
Wir haben hier das gesellschaftliche Problem, dass wir uns als Menschheit sehr von der Natur abgekoppelt haben, dass wir uns oft nicht mehr als Teil der Natur sehen, sondern als darüber stehend. Und das ist super traurig und wir würden gerne, dass die Menschen verstehen, dass sie ein Teil der Natur sind und dass wir alle von der Natur abhängig sind drumherum. Und gleichzeitig trifft das oft nicht auf Verständnis. Wenn man sieht, wie Wälder gerodet werden, wie ganze Korallenriffe aussterben, wie ganze Landstriche zerstört und verwüstet werden, dann trifft das bei Menschen häufig leider nicht diesen emotional nötigen Knackpunkt. Erst wenn sie merken, dass sie selbst davon betroffen sind, von dieser Biodiversitätskrise, von dieser Naturkatastrophe, dann macht es bei den Leuten Klick und die können dann verstehen, okay, sie sind auch davon betroffen. Sie sind ein Teil der Natur. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass sich das ausschließt. Genau, es ist nur eine Art und Weise, wie man das argumentativ den Leuten klar macht, dass sie selbst betroffen sind und es nicht irgendwie nur ein Wald außerhalb ihrer Landesgrenze ist, der ja gerade vernichtet wird und die Tiere, die da sterben. Es wäre schön, wenn es anders möglich wäre und dass man den Leuten sagt, hey, wenn die ganzen Arten sterben, das ist auch sehr problematisch für uns, weil es halt alles miteinander zusammenhängt. Genau, wir wollen den Menschen nur klar machen, sie sind selbst davon betroffen. Sie müssen sich jetzt selbst an die Nase fassen und sich eingestehen, okay, will ich versuchen zu überleben und meine nachfolgenden Generationen auch, oder ja, will ich sehenden Auges in diesen Abgrund reinrasen?
Vielen Dank bis hierhin. Lina hat uns von den Forderungen an die Bundesregierung berichtet, angesichts der immer gravierenderen Klima- und Biodiversitätskrise, sowie über die Stimmung, die ihnen bei ihren Aktionen entgegenschlägt. Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir unter anderem über die Versuche, die letzte Generation zu kriminalisieren, über Proteste in anderen Ländern und über Linas persönliche Erfahrungen als Aktivistin. Zunächst folgen aber die Öko-News.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Wirtschaftsinteressen gehen vor. Opfert Bayern die Menschenrechte für eine florierende Wirtschaft? Der Ministerrat hat eine Bundesratsentschließung Inkrafttreten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes aussetzen beschlossen, mit der die Bundesregierung aufgefordert wird, das Inkrafttreten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes zu verschieben. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine stellt eine geo- sowie wirtschaftspolitische Zäsur dar. Er stellt die deutschen und europäischen Unternehmen vor eine neue, unvorhergesehene Herausforderung in einer Zeit, in der die Pandemiefolgen noch sichtbar und spürbar sind. Notwendig sei daher ein Belastungsmoratorium für die deutsche Wirtschaft, der man einen höheren Stellenwert beimessen müsse als den Menschenrechten. Zudem hätten die zuständigen Stellen ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Es fehle an konkreten Handlungsempfehlungen für die Unternehmen sowie nähere Detailforderungen durch Rechtsverordnungen der Regierung, um eine erfolgreiche Umsetzung des Lieferkettengesetzes zu ermöglichen. Die Frage, ob künftige Belastungen der Wirtschaft in dieser Logik auch zur Aufhebung bestehender Umweltgesetze führen würde oder könnten, hat der Ministerpräsident noch nicht beantwortet. Gut für Wälder. Holz aus Naturwäldern für Biomassennutzung in Australien ist nicht förderfähig. Letzte Woche änderte Australien als erste große Volkswirtschaft weltweit die Einstufung der Nutzung von Holz aus Naturwäldern für die Energiegewinnung. Nach der neuen Politik des Landes kann Holz, das aus heimischen Wäldern geerntet und zur Energieerzeugung verbrannt wird, nicht als erneuerbare Energiequelle eingestuft werden. Die Entscheidung basiert auf Studien, dass bei der Nutzung von Holz aus natürlichen Wäldern für die Energieerzeugung mehr Kohlendioxid pro erzeugte Energieeinheit freigesetzt wird als bei Kohle und somit überhaupt kein Klimaschutzeffekt eintritt. Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Australien als auch Skandinavien, Osteuropa, die USA, Kanada und andere Waldnationen noch mehr Wälder im Namen von Klimaschutz nutzen und unweigerlich degradieren wollen, um Holzpellets zu produzieren, die Biomassenkraftwerke in Großbritannien, der EU, in Japan, Südkorea und anderswo beheizen sollen. Die staatliche Förderung gilt als entscheidender Treiber für den Einsatz von Biomasse bei der Energieerzeugung. Fällt die Subvention dafür, wird die Nutzung für Investoren und Betreiber unrentabel. Eine Kommentierung der australischen Entscheidung von der Pelletindustrie liegt noch nicht vor. Schlecht für Wälder. EU-Kommission will Umweltauflagen aussetzen. Als Reaktion auf die russische Aggression in der Ukraine, die Engpässe bei der Energieversorgung und die Aussicht auf Stromausfälle im Winter will die Europäische Kommission bisher verbindliche Umweltauflagen bei der Umsetzung von neuen Projekten aussetzen. Die Kommission hat eine Verordnung zur Festlegung eines Rahmens für die beschleunigte Einführung erneuerbarer Energie vorgeschlagen, die sich auf das konzentriert, was sie als langwierig und komplexe Verwaltungsverfahren, die das Tempo und die Zahl der Investitionen in erneuerbare Energien behindern, bezeichnet. Sie hat dabei exakt eine Äußerung einer Führungskraft eines französischen Energieunternehmens übernommen. Umweltverbände dagegen argumentieren, man hätte die Ressourcen für eine bessere und schnellere Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften aufstocken müssen. Der Inhalt einer Verordnung zur Beschleunigung eines Einsatzes erneuerbarer Energien, die auf einer außerordentlichen Tagung des Rates Energie am 24. November 2022 beschlossen wurde, legt in Artikel 2 fest, dass bei Projekten für erneuerbare Energien dafür ausgegangen wird, dass sie im überwiegenden öffentlichen Interesse liegen, wenn sie gegen die Vogelschutz-, die Habitat- und die Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinien abgewogen werden. Diese Richtlinien gelten bisher als drei der wirksamsten Vorschriften im Umweltinstrumentarium der EU und seit langem als eine entscheidende Bremse für die Erhaltung von Ökosystemen gegen ein breites Spektrum von Industrieinteressen. Liberia. Unkontrollierbare Goldsuche zerstört Wald und Flüsse. Liberia verfügt über Gesetze, die die umweltschädlichsten Formen des Bergbaus verhindern sollen, das Land kann die Vorschriften aber nicht durchsetzen. So wird aus einem Goldminencamp Sand Beach berichtet, dass die Gemeinden der Region von den ökologischen und sozialen Folgen des Goldbooms konfrontiert sind. Während sie sich früher eine wirtschaftliche Entwicklung gewünscht hätten, müssten sie heute tatenlos zusehen, wie mehr als 1000 Goldgräber, 6 lizenzierte Bergbaukonzessionäre, einige Makler und 2 große Bergbauunternehmen auf der Suche nach Gold Wälder und Flüsse massiv zerstören. Ein Fluss, von dem ein Dorf einst für Fischfang und Wassernutzung abhängig war, sei schlammig und ohne jedes Anzeichen von Leben in ihm. Auf dem Papier wird die Verschmutzung von Wasserwegen sowohl durch das Bergbau- als auch durch das Umweltmanagementgesetz von 2002 geregelt, das Sanktionen für Handlungen vorsieht, die die Umwelt, für die öffentliche Gesundheit und die Tierwelt gefährden. Unternehmen, die sich eines Verstoßes gegen diese Bestimmung schuldig machen, müssen mit Geldstrafen von bis zu 50.000 US-Dollar oder Haftstrafen von bis zu 20 Jahren rechnen, zusätzlich zur Beschlagnahmung ihrer Materialien. Im November 2019 verbot die liberianische Regierung den Einsatz von Baggern und Quecksilber für den Gold- und Diamantenabbau, nachdem es zu massiven öffentlichen Aufschrei darüber gekommen war, dass die Flüsse des Landes mit Bergbauabfällen verschmutzt, ihre Gewässer verschlammt und die Ufer und Flussbetten durch mechanisches Ausbaggern beschädigt wurden. Liberia ist auch Unterzeichner des Minamata-Übereinkommens, eines weltweiten Abkommens zur Verringerung der Quecksilberverschmutzung, die sowohl die Umwelt als auch die Menschen gefährdet. Doch die Durchsetzung aller Vorschriften und Maßnahmen hat sich als extrem schwierig erwiesen. Laut einer Bewertung der Social Entrepreneurs for Sustainable Development, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für eine gerechte Verteilung der natürlichen Ressourcen einsetzt, finden landesweit Verstöße statt.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Guten Abend und herzlich willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Zu Gast ist heute Lina, Aktivistin der letzten Generation. Wir haben schon über die Protestformen, die Forderungen an die Bundesregierung und die Folgen der Klimakrise gesprochen. Aber wie sieht es außerhalb Deutschlands oder der EU aus? Hier ist bei Protesten gegen die aktuelle Klimapolitik häufig abschätzig davon die Rede, dass das Ganze ja eher ein Luxusproblem sei. Wie sieht das in Afrika, Asien oder Südamerika aus? Gibt es auch dort Proteste für eine andere Klimapolitik?
Klar, also es gibt überall auf der Welt Protestierende und Leute, die Widerstand leisten gegen die zerstörerische fossile Industrie und die aufstehen und ja, die Politik auffordern, alles Mögliche zu tun, um ihre Lebensgrundlagen zu sichern. Gleichzeitig sehen wir, dass Menschen, die in Afrika oder in Südamerika versuchen, irgendwie sich gegen die Pipelines zu wenden oder da blockieren, dass die einfach zum Teil umgebracht werden und verschleppt werden. Ich war im Klimacamp in Venedig diesen Sommer und da war eine Frau aus Mosambik, die halt davon berichtet hat, wie Aktivistinnen und Aktivisten in ihrem Land die Todesstrafe fürchten müssen und halt auch das Leben ihrer Familie in Gefahr sehen, wenn sie gegen die Regierung und gegen die großen Firmen, die aus den westeuropäischen Ländern kommen, angehen. Und das zeigt doch gerade, dass es eigentlich unsere moralische Pflicht ist, hier aufzustehen und dagegen anzugehen. Es kann doch nicht wahr sein, dass Menschen in Ländern, wo wir einen Profit rausziehen, umkommen, weil sie dagegen protestieren wollen. Und deswegen, wir leben hier in einer Demokratie und wir müssen keine Willkür des Staates fürchten. Wir haben ein riesiges Privileg, dass wir so aufgewachsen sind und dass wir in so einem sicheren Land leben, wo wir noch nicht unsere Lebensgrundlage fürchten müssen jetzt in diesem Moment. Und deswegen ist es doch eigentlich, ist auch der Grund, warum wir eigentlich hier alle aufstehen müssten, weil wir halt nicht unser Leben gerade fürchten müssen und anderen Leuten komplett die Lebensgrundlage gerade dadurch entziehen, wenn wir weiterhin nichts machen. Und deswegen, glaube ich, bekommt man das viel mehr mit, gerade aus den eher westlichen Ländern, dass die jetzt gerade aufstehen, weil sie natürlich auch mehr Mittel haben, das so zu pushen und hier und medial, also die Leute, die schon so sehr davon betroffen sind, von Überflutungen, von Hitze- und Dürrekatastrophen, so, die müssen erstmal versuchen, ihr eigenes Leben wieder auf die Kette zu bekommen, bevor sie sich dem Riesenapparat entgegenstellen können. So. Also das ist uns auch sehr, sehr bewusst, dass wir da ein Riesenprivileg haben, hier in so einer Demokratie, in so einem Land zu leben. Und aufstellen zu können.
Du hast jetzt die Beispiele genannt, aber es zeichnet sich ja auch hier ab. Also so eine Kriminalisierungstendenz von Widerstand und gerade auch jetzt nach euren Aktionen ist ja jetzt auch hier zu vernehmen. Wie geht ihr damit um? Also es ist ja keine einfache Situation. Also wenn einerseits Leute schon mehr oder weniger grundlos inhaftiert werden. Es gab jetzt Razzien auch letzte Woche. Was macht das mit euch?
Also dieses massive Vorgehen der Politik gegen unseren friedlichen zivilen Widerstand ist krass und absolut rückhaltslos und absurd. Also wenn man sich das vorstellt, was wollen die denn bei uns finden? Also wir fordern die Regierung auf, ihre Versprechen einzuhalten, ihre Ziele einzuhalten, dass sie unsere Lebensgrundlagen schützt, wie in der Verfassung festgeschrieben. Und dafür sperrt sie friedlich Protestierende ein, anstatt sich den wirklichen Kern dessen anzunehmen. Dieser Protest wäre nicht notwendig, würde sie alles daran setzen, jetzt unsere Lebensgrundlagen zu schützen und sich an ihre Ziele und an das Gesetz zu halten. Weil wir sehen hier einen riesen Verfassungsbruch auf Seiten der Regierung und da fragen wir uns ganz klar, wer sind jetzt hier eigentlich gerade die Kriminellen? Die auf der Straße sitzen und für das Überleben aller irgendwie sich einsetzen oder die da seit Jahren im Parlament in ihren Sesseln hocken und reden, Versprechungen raushauen, beschönigende Worte finden und letztendlich nicht handeln und nicht ihrer Pflicht nachkommen, unser aller Leben zu schützen und das Leben der nächsten Generation. Das steht so im Grundgesetz drin und wir fordern die Regierung auf, zu handeln und das ist ja eigentlich die höchste Würdigung der Demokratie selbst, dass man die Regierung auffordert, jetzt ihrer Pflicht nachzukommen und zu handeln und unser aller Leben zu schützen.
Gab es irgendwann mal eine Reaktion, ein direktes Gespräch, wie auch immer das oder was auch immer dann eine Möglichkeit wäre für einen Dialog zwischen euch und der Bundesregierung oder für einzelnen Vertretern daraus?
Also wir sind immer gesprächsoffen und das teilen wir der Regierung auch so mit. Also wir stellen weiter offene Briefe an die Regierung. Wir kommen mit ihnen ins Gespräch. Wir hatten ein Gespräch mit dem Justizminister Herrmann, als es da zu den Tiefhaften in München ging. Und jetzt auch kriegen wir nach und nach Anfragen von Bundestagsabgeordneten, die sich mit uns an einen Tisch setzen wollen. Also wir kriegen da schon Reaktionen. Oft kriegen wir halt auch keine Reaktion, was wir sehr schade finden, weil wir versuchen alles gerade, die Regierung an ihre Pflichten zu erinnern und wollen mit ihnen darüber ins Gespräch kommen und sind halt gesprächsoffen und verhandlungsbereit und es ist einfach nur traurig, wenn sie sich dazu nicht äußern wollen. Am Donnerstag waren wir zum Beispiel vor dem Bundestag und haben da Abgeordnete abgefangen und ihnen halt Fragen dazu gestellt, wie wir jetzt noch schaffen, diese Klimakipppunkte abzuwenden und was sie dafür tun und ob sie was dazu zu sagen haben, dass gerade ein Verfassungsbruch geschieht. Und ja, viele haben sich dann einfach sehr schnell an uns vorbeigewandt und wollten dazu natürlich keine Aussage machen. Und ja, wir probieren es weiterhin, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ja, hoffen einfach, dass der gesellschaftliche Druck aufgrund dieses Unverständnisses, dieses Nichthandelns irgendwann ausreicht, um die PolitikerInnen von sich aus im Bundestag dazu zu bringen, diese Rahmenbedingungen, die wir jetzt so dringend brauchen, umzusetzen.
Ihr sprecht sehr direkt immer Politik an, auch mit euren Forderungen. Ich war selber in einem Vortrag von euch letzte Woche, da ging es unter anderem auch darum, dass individuelles Verhalten mehr oder weniger das Problem nicht löst, also Verhaltensänderungen. Habt ihr auch konkrete Anliegen an jeden Einzelnen oder an die Gesellschaft als solches? Also man kann ja nicht nur darauf warten jetzt, dass die Bundesregierung was tut.
Also erstmal warten wir nicht darauf, dass sie was tut, sondern aktiv einzusetzen und Druck auszuüben, dass sie jetzt endlich handelt, weil wir es satt haben zu warten. Mhm. Genau, wir haben nur gesehen, dass Menschen oft, also dass der ganze Klimadiskurs sehr von der Politik oder von der Politikkritik abgerückt ist. Und wenn man jetzt weiter in die Geschichte zurückguckt, war das ja auch massiv von fossilen Energien, war das ja auch gepusht worden, dass die Menschen sehr auf ihr Individualverhalten gucken, wie viel kann ich in meinem Leben einsparen, was ist mein Abdruck, mein globaler Abdruck auf diesem Planeten, wie viele Erden verbrauche ich? Das war ursprünglichen Idee von großen Ölkonzernen, dass man jeder Mensch sozusagen auf sich guckt. Und dann ist dieser ganze Klimadiskurs halt weggerückt von einer politischen Debatte, von der politischen Demonstration. Mit Fridays for Future ist es das erste Mal wieder Richtung Politik gesteuert worden und die Politik klar ermahnt worden, dass sie halt auch eine Verantwortung hat. Ich finde es einfach krass, wenn wir uns vorstellen, dass wir hier uns überlegen, wie wir hier, keine Ahnung, mit Kerzen und Decken und mehr Pullis über den Winter kommen können, während PolitikerInnen oder Superreiche ihren Privatjets von A nach B jetten, also über unsere Köpfe hinweg. Und ich finde es super ehrenvoll, wenn jeder Einzelne bei sich guckt, okay, was kann ich an Energie einsparen? Wie kann ich mein eigenes Leben umstellen? Gleichzeitig finde ich es so unfair, wenn man dann sieht, dass es am Ende nicht den nötigen Wandel bringt, den wir jetzt brauchen. Weil wir haben, wie gesagt, nicht mehr viel Zeit, bis diese Kipppunkte im Klimasystem angestoßen werden. Bis das Meereseis stirbt, bis der Golfstrom zum Erliegen kommt. Das sind ja alles Handlungsketten, die dann angestoßen werden und die dann nicht mehr aufzuhalten sind. Und deswegen muss man jetzt gucken, so, okay, wo bringt es jetzt am meisten was? Bringt es jetzt was, wenn ich jetzt überlege, okay, ab jetzt fahre ich nur noch mit dem Fahrrad? Oder bringt es etwas, massiv die Politik anzuklagen und zu sagen, es kann nicht wahr sein, es ist so wenig passiert über die letzten 50 Jahre, ihr müsst jetzt handeln und zwar vehement und wie gesagt, diese großen Rahmenbedingungen schaffen. Und da muss man gerade gucken, wo am meisten auch persönliche Energie reingesteckt werden muss, um uns noch diesen nötigen Wandel zu bringen.
Lora München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
Was hat denn das Engagement mit dir persönlich gemacht? Also wie hast du dich verändert oder auch deine Sicht auf die Welt? Wie hat sich die verändert durch das, was du jetzt machst?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe gemerkt, mein Leben hat sich schon sehr, sehr doll in diesem Jahr verändert. Als ich am Anfang davon sprach, dass ich diese Nervosität gespürt habe, dass nichts passiert, dieses Ohnmachtsgefühl zum Teil auch, mit dem ich aufgewacht bin und abends ins Bett gegangen bin, das hat sich dadurch, dass ich bei der letzten Generation aktiv war und bin, komplett gelegt. Ich habe das Gefühl, selbstwirksam zu sein. Ich habe das Gefühl, dass sich gerade was bewegt, dass wir es schaffen können. Es ist eine sehr junge Bewegung und wir haben gesehen, wie viel Zulauf wir schon bekommen haben, wie gut strukturiert es ist, was wir für einen Plan haben, strategische Punkte, die aufgegangen sind, das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Und das habe ich auch bei Menschen in meiner Umgebung gemerkt, die am Anfang auch sehr kritisch waren, aber dann auch gemerkt haben, so hey, das hat richtig, richtig Potenzial. Wir können hier gesellschaftliche Kipppunkte anreißen, die uns vielleicht auch diesen nötigen Wandel bringen. Und es ist keine Option für mich, einfach abzuwarten und zuzuschauen und sehenden Auges gegen diese Wand mich fahren zu lassen. So, ich möchte alles daran setzen, das abzuwenden, damit ich irgendwie mir selber oder halt auch vielleicht meinen Kindern später mal in die Augen blicken kann und wenigstens sagen kann, so, ich habe alles versucht. Und dem entgegen, ich bin super Familienmensch. Meine Cousinen haben gerade alle irgendwie Kinder bekommen, selbst fängt es jetzt an im Freundeskreis und mich hat das immer super glücklich gemacht und ich dachte auch, oh, ich möchte auch irgendwie eine junge Mutter werden. Und es war immer so, bis halt ich dieses erste Mal diese Klimaangst verspürt habe und ich angefangen habe, mich noch mehr mit den Klimaszenarien auseinanderzusetzen und dann, ich wurde auf einmal immer nur traurig, wenn ich junge Familien gesehen habe und kleine Kinder, weil ich das Gefühl hatte, die haben gar nicht die Zeit dafür und gar nicht die Mittel, sich diesen todbringenden Kurs der Regierung, dieses weiter so, dem sich entgegenzusetzen. Und das hat mich so traurig gemacht. Und ja, und jetzt hat sich das wieder gewendet, weil ich gesehen habe, so, hey, wenn sich immer mehr Menschen anschließen, wenn wir jetzt als Gesellschaft zusammenkommen, Lösungen erarbeiten, die Politik zum Handeln zu bringen und wir alle gemeinsam diese Krise schaffen und gemeinsam durch dieses Nadelöhr durchgehen, wo wir uns erstmal einschränken, aber dann uns wieder sozusagen Freiheiten dadurch am Ende ermöglichen können, dann, ja, weißt du, da hat sich das Bild wieder gewandelt und dann hatte ich auf einmal wieder ganz viel Hoffnung in mir und ich würde das alles nicht machen, hätte ich aufgegeben oder hätte ich keine Hoffnung mehr.
Wie geht denn generell dein Umfeld damit um? Also irgendwie erfährst du von Familie, Freunden eher Zuspruch oder gibt es da auch Stimmen, die das eher absurd finden, was du da machst?
Das ist ein Prozess auf jeden Fall. Ganz am Anfang habe ich sehr viel mit meinen Eltern geredet, habe gemerkt, das trifft gar nicht auf Zustimmung, die haben sich sehr viel Sorgen gemacht. Dann habe ich das Thema irgendwie ein bisschen ausgeklammert. Ähnlich war es mit ein paar Freunden, die auch, ja, das nicht verstehen wollten und gesagt haben, das bringt doch nichts, ist das überhaupt deine Meinung? Und ich dann immer gesagt habe, ja, aber gucken wir uns doch mal die wissenschaftlichen Fakten an. Manche Leute, die Angst hatten, dass das alles irgendwie viel zu schnell geht. Und weiß nicht, je mehr ich mit den Menschen geredet habe, je mehr ich mich selber informiert habe, je mehr ich mir diese Dringlichkeit vor Augen geführt habe und mir auch selbst eingestanden habe. Ich habe vorher auch hervorragend diese Klimakatastrophe verdrängen können und immer noch irgendwie Grund gefunden, irgendwie, weiß nicht, weiterhin glücklich so zu leben wie bisher, aber immer mit dieser Vorahnung, da kommt was auf uns zu. Genau, je mehr ich mit den Leuten darüber geredet habe, in der Familie und bei den Freunden, desto aufgeschlossener waren sie auch dem Thema. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das Thema gar nicht mehr ausklammern. Und ich kriege sehr viel Unterstützung von Freunden und Familien. Das ist mir auch sehr wichtig. Also da bin ich sehr dankbar meinen Freunden und Familien gegenüber. Ja, mittlerweile übernehmen meine Eltern sogar auch den Kommunikationspart, wenn eine Tante ankommt und halt ja noch auf einem Stand ist von, weiß nicht, vor 3 Wochen oder so. Und dann verstehen sie irgendwas wieder nicht, was ja auch voll in Ordnung ist. Und ich würde gerne die Zeit haben, mit allen Leuten darüber zu reden. Aber dann übernehmen sie halt den Part, versuchen das denen zu erklären. Also es stößt ziemlich viel an, auch in der Nachbarschaft von meinen Eltern. Also die, genau, vernetzen sich da jetzt auch gerade und erklären sich das gegenseitig, was und wieso und warum. Und ich glaube, wenn man eine Bezugsperson hat, die bei der letzten Generation dabei ist, oder wenn man generell eine Bezugsperson hat, die in irgendeiner Bewegung drin ist, und dann hat man eine ganz andere Sicht darauf, als wenn man denkt, das sind irgendwelche Leute, die kennt man nicht und die sind ganz weit entfernt von einem selbst. Und wir sind ja ganz normale Menschen, die da drin sind. Also kann man sich auch fragen, so, warum ist genau die Person jetzt gerade bei so einer Bewegung mit dabei?
Es gibt ja aber trotz allem immer wieder Leute, die komplett gegen alles stehen, wofür du dich einsetzt. Wie gehst du mit solchen Leuten um?
Also wir richten uns ja nicht an die einzelne Person. Also wir wollen den Leuten nicht das Auto wegnehmen oder wollen nicht einzelne Leute sagen, wir wollen nicht dafür bestrafen, sondern wie gesagt, unser Protest richtet sich ja ganz klar an die Politik und wir halten uns ja alle an gewisse Regeln in der Gesellschaft. Wir fahren nur Auto, wenn wir einen Führerschein haben. Wir halten uns an die Regeln der Schilder und so können sich dann Leute auch an Tempolimit halten. Manche machen es natürlich nicht, die rasen trotzdem weiterhin über die Autobahn, kriegen dafür aber dann am Ende ein Speed-Ticket. Müssen sich nicht alle immer dran halten. Es muss sich eine Mehrheit muss sich daran halten und der Rest, das wird dann halt geregelt.
Angesichts der ganzen Schilderungen von dir am Anfang könnte man ja dann irgendwann zum Schluss kommen, dass es einerseits recht schwierig ist, wenn man über Kipppunkte redet und über das schwer oder kaum noch einzuhaltende 1,5-Grad-Ziel, das an sich ja eigentlich kaum noch Hoffnung ist. Also was macht dir dann doch noch Hoffnung, dass sich doch noch was verändert und dass es besser wird?
Also wir erreichen 1,5 Grad mit Sicherheit 2030 wahrscheinlich schon viel früher. Und dass das so in den Medien vorgetragen wird oder von den Politikern so in den Mund genommen wird, als wenn sie gerade die Fußballergebnisse vorlesen würden und dann weiter zum Wetter rüberschwenken, das finde ich super krass und super absurd. Also wenn wir weiterhin den Kurs so fahren, werden wir das mit Sicherheit nicht erreichen. Und so sieht es ja auch gerade aus. Und das ist super dramatisch und sollte in uns sehr viel mehr Empörung hervorrufen, als das gerade tut. Und wir sehen uns da sozusagen gerade als Feueralarm, die Gesellschaft wachrüttelt und sagt, so, das ist super dramatisch. Das heißt, wir verlassen die Zone sicheren Lebens, wenn wir diese 1,5 Grad überschreiten. Dennoch ist es nicht so, dass wir jetzt nach 2-3 Jahren, wenn diese Kipppunkte im Klimasystem angestoßen werden sollten, dass wir dann sagen, okay, wir haben alles versucht, wir lehnen uns jetzt zurück und jetzt sehen wir diesem Abgrund entgegen, in den wir reinrasen. Nein, jedes 1/10 Grad macht noch einen Unterschied in Bezug jetzt auch auf das Artensterben und uns als Gesellschaft. Es ist super komplex, aber es ist natürlich kein Grund aufzuhören, wenn wir diese 1,5 Grad nicht erreichen, weil, wie gesagt, jedes 1/10 Grad am Ende einen riesen Unterschied macht.
Wie kann man denn so zum Abschluss, wie kann man euch denn unterstützen oder bei euch mitmachen, wenn jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemand Interesse hat, sich ebenfalls zu engagieren? Was muss die Person dann machen?
Wir laden alle Menschen sehr herzlich ein, zu unseren Vorträgen zu kommen. Die halten wir regelmäßig, meistens einmal die Woche, überall in der ganzen Republik. Auf unserer Website kann man diese Termine einsehen. Nachdem man einen Vortrag sich angehört hat, kann man zu einem Aktionstraining gehen. Da wird sehr viel über Gewaltfreiheit und die Protestform an sich gesprochen und wird man darauf vorbereitet, wie es ist, auf die Straße zu gehen. Genau, damit niemand unvorbereitet auf die Straße geht oder sich selbst in Gefahr bringt. Genau, und wie man auch mit der Polizei umgeht. Wir wollen natürlich immer kooperativ sein und deeskalativ auf die Menschen im Stau sozusagen wirken. Oder man kann uns unterstützen mit Spendengeldern, die sind auch sehr, sehr wichtig. Genau, oder man kann sich auch in andere Strukturen einbinden und kann Vorträge halten, Trainings geben, in der Logistik mitarbeiten. Also man kann sich da überall einbringen und trifft da auf die unterschiedlichsten Menschen in allen Bereichen und lernt viele neue Leute kennen. Und es ist super interessant, der Austausch, der da auch entsteht. Und ja, jeder kann mitwirken da, wo er kann und sie kann.
Vielen Dank, Lina, für die Einblicke in deine persönliche Motivation, dich für eine veränderte Klimapolitik einzusetzen, sowie zu den Forderungen und Protesten der letzten Generation. Wir haben gehört, wie gravierend die Klima- und Biodiversitätskrise sind und wie dringend eigentlich gehandelt werden müsste. Doch statt sich mit wirksamen Maßnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe auseinanderzusetzen und ihren verfassungsrechtlichen Pflichten nachzukommen, diskutieren die Politiker über Strafrecht zivilgesellschaftliche Maßnahmen und kriminalisieren zivilgesellschaftlichen Protest, um vom bis heute andauernden drastischen Versagen der Klimapolitik abzulenken. Die Proteste gehen also weiter, auch über Weihnachten und erst recht im neuen Jahr. Für weitere Informationen rund um Klima, Arten und Waldschutz lege ich die Webseite www.pro-regenwald.de ans Herz. Bedanke mich noch einmal bei Lina und bei Greta für die News und wünsche frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.